Ich möchte heute eine Serie anfangen über das Thema ein verhärtetes Herz oder das verhärtete Herz. Und ich möchte dazu ausholen und zunächst mal mit Johannes Kapitel 14, Vers 12 starten. Und dort sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. So, wir sind unterwegs, uns mit diesen Verheißungen zu beschäftigen seit einigen Monaten. Und unser Problem mit dieser großartigen Verheißung Jesu, die jedem Gläubigen gilt: Ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich, denn ich gehe zum Vater. Und das Problem, das wir damit haben, ist die praktische Umsetzung. Die praktische Umsetzung. Wir glauben mit unserem Verstand an diesen Vers. Wenn ich jetzt fragen würde, wer glaubt, dass das wahr ist, dann würden wahrscheinlich sehr viele Hände in die Luft gehen. Aber unser Problem ist, dass unsere Herzen oft meilenweit von der Realität dieser Wahrheit entfernt sind. So, es ist ein Riesenunterschied, etwas zu glauben, und zwar mit dem Verstand, es vom Verstand her zu erfassen und sagen, ja, das glaube ich, und es dann in der Realität zu tun. Wer von euch glaubt, dass Gott Tote auferwecken kann? Das sind doch einige. Also ich würde mal sagen, die meisten. Wer würde glauben, dass Gott einen Toten auferwecken kann, wenn jetzt hier jemand an einem Herzinfarkt stirbt? Das sind schon weniger. Wer würde jetzt von euch, die die Hände oben gehabt haben, derjenige sein, der für denjenigen betet und Glauben haben, dass der auch aufersteht? So, jetzt eure Namen merke ich mir. Okay, sind gemein diese Spielchen, aber sie machen Spaß. Aber ihr habt was gemerkt, ja? So, der Decrease an erhobenen Händen, so, das geht immer weiter nach unten. Aber ihr müsst euch dafür nicht schämen, das ist völlig okay. Dasselbe Spielchen, wir waren die Woche, der Edwin und die Sarah und ich in Lausanne, und wir haben dort Andrew Womack, einen Prediger, den wir 2007 bei Maintain Your Faith hier haben werden, mit ihm getroffen. Und er hat genau diese Frage dort gestellt. Und ich bin ausgestiegen, dann schon, wo er gefragt hat, wer hätte den Mut jetzt hier in diesem Raum. So, und das ist einfach, mir wurde wieder völlig klar, auch was unser Problem ist. Wir haben kein Problem, die Hände hochzunehmen. Jawohl, ich glaube, dass Gott das tun kann. Ich glaube, dass das biblische Wahrheit ist. Aber wenn es dann zur Realität wird und vor allen Dingen bei uns, bei dir landet, dann sieht das Ganze plötzlich ganz anders aus. Okay, und das ist genau das Problem, mit dem wir zu kämpfen haben. Und es ist wichtig, dass wir uns genau mit diesem Problem auseinandersetzen. Denn ich bin zutiefst überzeugt, dass Jesus möchte, dass dieser Vers Realität wird. Die Gemeinde ist nicht dazu berufen, davon zu leben, dass sie Sonntag für Sonntag nur Predigten anhört und dass wir geistlich vollgefressene Hatschi-Fatschi sind, die kaum noch laufen können, fett und aufgedunsen mit geistlicher Wahrheit. Aber wenn es darum geht, das Reich Gottes in Kraft umzusetzen, dann schaffen wir nichts. Und ich glaube nicht, dass das Bild ist von Gemeinde, von Kirche, das Jesus sich vorstellt. Und es ist würdig, dafür zu kämpfen. Und deswegen werden wir uns auch in den kommenden Monaten damit auseinandersetzen. Wir werden lernen müssen, warum wir mit dem Herzen zweifeln und mit dem Verstand glauben. In Matthäus 17, 19 bis 20 lesen wir diese Geschichte, als die Jünger versuchten, den Dämon auszutreiben aus dem besessenen Jungen. und sie konnten es nicht. Und später waren sie mit Jesus alleine und wir lesen, und die Jünger fragten ihn, warum haben wir den Dämon nicht austreiben können? Und Jesus sagt, wegen eures Kleinglaubens. Und wir sehen hier genau dieses Dilemma. Ich habe das auch schon ein paar Mal erklärt und wir werden das noch ein paar Mal hören, weil das muss in unser Herz reinfallen. Und das fällt nicht von ein, zweimal rein. Aber die Jünger hatten diesen Glauben. Sie glaubten der Theorie, dass sie Dämonen austreiben. Bei den Jüngern war es sogar noch krasser, denn Jesus hatte ihnen vorher Vollmacht gegeben. Sie kamen voller Triumph zurück und sagten, hey, uns sind sogar die Dämonen in deinem Namen untertan. Das heißt, sie haben erlebt, wie das funktioniert. Aber in diesem speziellen Moment war es eine delegierte und übertragene Autorität von Jesus. Und im anderen Moment brachte sie Jesus an einen Punkt, wo er sagt, ich will jetzt, dass ihr lernt, aus der Autorität eures Herzens heraus zu handeln. Das ist etwas ganz anderes. Und da war plötzlich kein Glaube da. Sie haben es plötzlich nicht geschafft. Es funktionierte nicht. Und auf die Frage hin, warum konnten wir es nicht, sagt Jesus, wegen eures kleinen Glaubens. Und viele von uns scheitern an dieser Klippe. Wir versuchen oft eine Weile für Zeichen zu beten, für Wunder zu beten, für Gottes wunderbares Eingreifen. Und wir brauchen viele Wunder. Es geht nicht nur um Heilung in dem ganzen Sachen, es geht generell um das wunderbare Eingreifen Gottes in Situationen, wo unsere menschliche Kraft, unsere menschlichen Ressourcen nicht mehr ausreichen. Darum geht es. Dazu gehört auch Krankheit. Krankheit ist nicht nur das Ding. Es geht um einen viel, viel größeren Bereich, wo Gott gerne eingreifen möchte und hineinkommen möchte, wo unsere Ressourcen und Hände nicht mehr ausreichen. Und anstatt aufzugeben oder uns noch mehr anzustrengen, möchte Gott, dass wir lernen, in seiner Kraft diesen Krisen zu begegnen. Aber viele Christen geben nach einer Weile auf. Warum? Sie denken, sie sind nicht würdig genug. Darum geht es nicht. Ich bin nicht würdig genug. Ich bin nicht gut genug. Ich bin einfach nicht in Gottes engen Kreis. Okay, also lasse ich es sein. Andere Christen sagen, das ist nicht meine Berufung. Ich habe da keine Berufung dafür. Wobei die Bibel sehr klar ist, dass wir es alle tun sollen. Wieder andere meinen, in meinem persönlichen Fall will es Gott nicht tun. So, weil ich es bin, tut es Gott nicht. Hat auch wieder etwas mit Würdigkeit zu tun. Und dann gibt es andere wiederum, die glauben, dass Gott heute keine Zeichen und Wunder mehr tut. Ja, das ist damals mal passiert. Vielleicht passiert es noch in Afrika. Aber hier und bei uns und heute, nicht wenig evangelikale Christen sagen, ja, wir haben ja die Bibel. Als ob die Bibel dein überzogenes Konto ausgleichen kann. Da steht eine Menge drin, was dir helfen kann. Das ist wichtig und richtig. Ne? Aber Gott möchte einen Schritt weiter gehen. Er möchte auch hineinkommen durch Zeichen und Wunder in deine Situation. Und ich habe in meinem Leben schon so viele Wunder erlebt, auch gerade was Finanzen anbelangt. Auch bei uns als Gemeinde, wo Gott in einer unglaublichen Weise großartig eingegriffen hat. Und im Moment brauchen wir ein Wunder. Ne? Wir brauchen 3 Millionen Euro für unsere Eissporthalle. So, und das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, okay, wie sieht's da aus? So in meinem Kopf kann ich das schon bekennen und mit dem Mund auch sagen, jawohl, Gott kann das tun. Aber ich muss euch ehrlich bekennen, im Moment bete ich einfach darum, Herr, hilf mir, das im Glauben überhaupt fassen zu können. Ich kann es nicht im Moment. So, das ist wie wenn du 100 Kilo Gewicht heben möchtest und du bist zwar voll überzeugt davon, dass du das schaffst, aber wenn du dann diese Hantel siehst, dann wird es schon anders zumute. Ne? Und wenn du sie dann hochhebst und du spürst diese Gewichte, dann oh. Sonst ist es sehr wichtig, dass wir auch zunächst einmal erkennen, habe ich überhaupt innerlich die Gestalt dafür. Und das ist keine Schande zu sagen, hey Gott, mir fehlt hier der Glaube. Ja? Zu erkennen, dass dir etwas fehlt, ist der Anfang davon, dass Gott dir helfen kann. Aber wenn du es von vornherein sagst, ja klar kann man das hochheben und du lebst in so einer Traumwelt, machst es aber nie und hast dafür 1000 Ausreden, es nicht tun zu müssen, das ist nicht das Leben, für das dich Gott berufen hat. Unsere Aufgabe heißt, nicht aufzugeben, sondern beharrlich dran zu bleiben, bis wir durchbrechen. Und genau diese Haltung, ob wir dranbleiben, diese Beharrlichkeit, zeigt eigentlich, ob wir den Glauben der Berge versetzt und der Berge bewegt in uns haben. Nur wer diese Haltung hat, wird am Ende Gottes Kraft sehen. Nur wer Beharrlichkeit hat, wird am Ende diese Kraft Gottes sehen. In Matthäus 7,7 sagt Jesus, bittet, so wird euch gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, dann werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. Denn nur wer bittet, der empfängt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird aufgetan. So dieser Vers gibt und delegiert eine ganz klare Aufgabe an uns. Suchen, beten, bitten, anklopfen. Das sind aktive Elemente, die uns fordern. Das heißt, von uns ist hier etwas gefordert. So, und das sind alles drei Dinge, die in sich eine gewisse Wartezeit schon von vornherein beinhalten. Wenn du etwas suchst, in der Regel findest du es nicht sofort. Das heißt, suchen ist eine Aktion, du brauchst eine Weile. Anklopfen, ich meine, du klopfst nicht an und schon geht die Tür auf. Ne? Das kann mal durch Zufall geschehen. Und normalerweise ist es auch so, du klopfst an und dann wartest du erstmal, bis jemand kommt. Und du musst vielleicht auch mehrfach anklopfen. Und auch beim Bitten ist es so, dass wir dranbleiben müssen und dass wir klar formulieren müssen und dass wir Mut haben müssen. Für all diese Dinge brauchen wir auch einen gewissen Mut und wir brauchen eine Motivation, es zu tun. So, und das ist die Frage, haben wir das in uns? Haben wir das in uns? Weißt du, was die stärkste Triebkraft ist, da reinzukommen? Das ist innere Verzweiflung. Und wenn ich mir die meisten von euch angucke, dann sehe ich, dass ihr zufrieden und satt seid. Die meisten. Wir haben keine Verzweiflung in uns, weil wir haben genügend Ressourcen in uns, um uns, an uns, dass wir uns so durchs Leben schlängeln können. Wir kommen auch gut ohne das klar. Das Drama setzt vielleicht dann ein, wenn dich etwas trifft, was bisher nur deinen Nachbarn getroffen hat, wo du ein Wunder brauchst. Und das ist eigentlich schade, wenn wir erst dann anfangen, uns auf die Suche zu machen. Der kluge Mann baut vor. Wir sollten vorher lernen, in diese Verzweiflung reinzukommen. Wir sollten nicht mehr zufrieden sein mit dem Zustand der Gemeinde, wie er sich uns im Moment präsentiert. Auch hier im CZK. Wir sollten nicht zufrieden sein. Wenn wir anfangen, zufrieden zu sein, ist es der Anfang vom Ende. Ja. Und wenn wir unzufrieden sind, dann werden wir uns auf die Suche machen. Ich rede nicht von einer Unzufriedenheit, die Nörgelei, so jetzt hat er schon wieder dieselbe Krawatte an und und wir sind ja immer noch, gibt es dasselbe Cola hier und irgendwelchen dummen Schnickschnack, sondern ich rede davon, dass wir unzufrieden sind, wie wir es heute schon auch in der Anbetung gehört haben, mit dem, was wir haben von Gott, was wir sehen von Gott. Dass wir unzufrieden sind, dass auch in unserer Gemeinde Menschen zum Beispiel mit unheilbaren, medizinisch unheilbaren Krankheiten belegt sind. Und dass wir das eben nicht mehr tolerieren und so einfach, kann man halt nichts machen, hoffen wir mal, dass es irgendwie vielleicht und hoffentlich und irgendwo klappt, sondern dass eine Verzweiflung in uns ausbricht, wo wir sagen, Herr, wo ist dein Wort? Und dass wir anfangen, ihn Tag und Nacht zu suchen. Das ist das, was Jesus sagt. Bittet, so wird euch gegeben. Sucht, so werdet ihr finden. Klopft an, dann wird euch aufgetan. In Jeremia 23, 29, 13 heißt es, So wir ihn, den Herrn, von ganzem Herzen suchen, werden wir ihn finden. Ich möchte dich fragen, was ist von ganzem Herzen? 3 Tage? 3 Wochen? 3 Monate? 3 Jahre? 30 Jahre? Was ist von ganzem Herzen suchen? Wie lange suchst du? Wie lange klopfst du an, wenn du diese Zeitskala dir anguckst? Was ist das, wo du sagst, Feierabend? Sondern unser Problem ist, dass wir in dieser Mikrowellenmentalität des 3. Jahrtausends leben, wo alles schnell geht, wo wir gestern bestellen und vorgestern die Lieferung bekommen dessen, was wir bestellt haben. Wir sind gewohnt, dass die Dinge schnell gehen müssen. Und wenn sie nicht schnell gehen, dann wechseln wir eben die Firma. Aber die Dinge Gottes gehen eben nicht schnell. Und schon gar nicht die geistlichen Dinge, sondern es sind Prozesse, in die Gott mit uns gehen möchte. Und die Frage ist, gehen wir in diese Prozesse mit hinein? Sind wir bereit, da mit hineinzugehen? Sind wir bereit, ihn von ganzem Herzen zu suchen, nicht mit halbem Herzen oder mit einem Viertelherzen? Das sind Fragen, die sind unangenehm, aber die müssen wir uns stellen. Ich stelle sie mir. Und wenn ich mich mit diesen Dingen beschäftige, dann muss ich sagen, ich bin noch weit von Ganzherzigkeit entfernt. Die meisten von uns geben auf, wenn der erste emotionale Kick einer Suche und der Kick des Neuen verraucht ist und es kommen keine schnellen, sichtbaren Resultate hoch. Wir beten jetzt mal für die Kraft des Herrn, machen 6 Wochen Gebetsversammlung, jawohl, yeah, ich bin dabei. Dann siehst du oft auch manchmal, also die erste Versammlung ist gut besucht, die zweite auch noch okay, die dritte, dann bröseln schon die ersten ab. Und wenn du dann manchmal bis zum Ende kommst, dann kannst du froh sein, wenn noch 5 dabei sind. So, aber wer von uns ist bereit über einen längeren Zeitraum und nicht, wenn es irgendwie angeordnet wird, sondern alleine bei sich zu Hause zu sagen, ich bleib dran. Ich rede nicht davon, dass du Tag und Nacht hier wie ein Wilder und Blöder beten musst, sondern da gibt es auch Phasen, wo du abhängst, Phasen, wo du mal die Flügel hängen lässt, das ist gar keine Frage. Aber du rappelst dich dann trotzdem wieder auf und du stürmst weiter und pochst an das Tor. Und das ist das, was Gott sucht. Und das ist das, wo wir durchbrechen werden. Und ich denke, das ist ein Punkt, warum wir in der westlichen Welt so wenig von der Herrlichkeit Gottes sehen. Diese Haltung, dass wir keine Geduld haben, kein Herz haben, wirklich dran zu bleiben. Unser Komfort ist uns wichtiger. Abends die Beine hochzulegen, abends einfach meine Ruhe zu haben. Das ist klar, wir sind natürlich schon ziemlich eingespannt. Aber wenn ich kann es manchmal dieses Geschwätz nicht hören, ja, wir haben so viel zu tun. Geh mal 100 Jahre zurück und schau dir dort mal den durchschnittlichen Arbeiter an. 8 Stunden? Das ist ein Witz. Die haben 14 Stunden und 15 Stunden gearbeitet. Kinderarbeit war an der Tagesordnung. Viele mussten 2 Stunden bis zu ihrer Arbeit laufen und 2 Stunden wieder zurücklaufen. So, und dann haben wir diese tollen Bücher über Weckung, Wigglesworth und wie sie alle heißen. Und Leute, das sind alles Bücher, die in dieser Zeit geschrieben wurden, wo Menschen dann anschließend nochmal 2 Stunden in ihre Gebetsversammlung gelaufen sind, Gott gesucht haben und Dinge durchgebrochen sind. Wir haben viel zu tun, das ist okay, aber erzähl mir nicht, dass unser Leben so schwer ist. Uns geht es verdammt gut, wenn du das mal vergleichst von 100 Jahren rückwärts und was dort geistlich durchgebrochen ist. Und wir müssen lernen, mit diesem Selbstbetrug aufzuhören, diesem Selbstmitleid, diesem sich gegenseitig auf die Schulter klopfen, ja, es ist ja so schwer, jawohl, Bruder, stimme ich dir voll zu, und dann legen wir uns gegenseitig schlafen. Das ist so. Ich war vor einiger Zeit auf einer Versammlung von Pastoren, wo das Thema Gebet war. Und das war genau das fand dort statt. Es wurde eine Dreiviertelstunde lang lamentiert, warum man eigentlich nicht beten kann. Und dass man doch nur beten kann, wenn eine Salbung vom Himmel dafür fällt. Und jeder hat den anderen bestätigt darin, wie schwer es ist. Und dass das doch eigentlich nicht geht. Und dass es doch eigentlich nur in Afrika geht. Ne? Mir ist irgendwann der Kragen geplatzt. Und ich bin aufgestanden und raus. Ich konnte nicht mehr. Ne? So. Und das ist die Realität unserer Zeit, in der wir leben. John Wimber, weiß nicht, wie viele von euch John Wimber kennen oder wissen, wer er war. Er war der Gründer der Vineyard-Bewegung. Die Vineyard-Bewegung war eine oder ist immer noch eine der größten Gemeindebewegungen innerhalb der charismatischen Bewegung. Damals zur Höchstzeit waren es fast an die 45.000 Gemeinden weltweit. Und John Wimber war ein Evangelikaler, ein Mann, der überhaupt nicht an die Gaben des Geistes geglaubt hat. Und eines Tages kam er über jemanden damit in Berührung und Kontakt, hat selber Heilung erlebt. Er fing an, in seiner Gemeinde darüber zu predigen. 1,5 Jahre ist nichts passiert. Die Gemeinde ist geschrumpft, weil die Leute gesagt haben, ich kann dieses Gerede nicht mehr hören, John, wir gehen. Und als die Gemeinde so auf ein moderates Level geschrumpft war, brach die Herrlichkeit Gottes hervor. Und plötzlich sind Heilungen passiert, mehr und mehr und mehr und mehr. Und daraus ist dann diese Bewegung, die Vineyard-Bewegung entstanden, die maßgeblich heute die moderne charismatische Bewegung ganz, ganz maßgeblich beeinflusst hat. Das, was wir heute an Worship und Anbetung haben, ist eigentlich ganz stark durch Vineyard hervorgebrochen und freigesetzt und freigetreten worden. Vieles andere Gute. Aber ich bin immer wieder fasziniert von dieser Geschichte, weil sie mir eins zeigt, wie wichtig es ist, dran zu bleiben. Und dass wir einen Preis bezahlen werden müssen dafür. Und ich möchte, wie gesagt, heute eine Serie beginnen, die uns hoffentlich hilft, auf dem Weg unser Herz zu untersuchen, weiterzukommen und die Hindernisse, die uns im Weg stehen, aus dem Weg zu räumen. Dass diese Kraft und diese Vollmacht in unsere Gemeinde reinkommt. Und ich bin persönlich, habe mir vor ein paar Monaten gesagt, Herr, ich möchte alle Eier in einen Korb legen. Ich möchte dort durchbrechen, koste es, was es wolle. So, und ich habe, seitdem ich das mache, da knallt es ganz schön. Also ich merke das richtig, da sind Angriffe da, da sind andere Dinge da. Und ich spüre einfach, das ist oft so, ich kenne das aus der Vergangenheit, wenn du so in so ein Wespennest reinstichst, dann passieren die Sachen. Und ich rede auch nicht viel drüber, weil ich merke, dass ich in erster Linie muss ich durchbrechen durch diese Dinge. Und da, wo ich durchbreche, kann ich andere mitnehmen. Und da, wo ich nur heul und klag, wie schwer es ist, da entmutige ich andere nur. So, und ich glaube, dass wir durchkommen werden. Und ich werde euch bestimmt die nächsten 3 Jahre mit diesem Thema nerven. Und es ist mir egal, wie viele in den 3 Jahren weggehen. Das möchte ich einfach heute mal so loswerden, ja. Weil ich möchte durchkommen. Ich habe keinen Bock auf eine Gemeinde, in der ich in 5 und 6 Jahren immer noch predige und wir haben immer noch dieselben Kranken in der Gemeinde sitzen, wir haben dieselben Nöte in der Gemeinde sitzen und wir hoffen immer noch, dass irgendwie und vielleicht könnten wir mal den Bruder FXY einladen, der die Powersalbung hat und dass dann vielleicht doch irgendwie mal was passiert. Ich möchte, dass wir hier aufräumen. So, und ich möchte, dass bestimmte Menschen in unserer Gemeinde geheilt werden. Ich habe Glauben dafür und Hoffnung dafür. Auch wenn dieser Glauben manchmal auch ganz massiv Tritte kriegt und Beulen hat. Aber ich stehe auf immer wieder und ich gehe weiter. Und ich freue mich auch riesig, dass das IHOP da auch sehr, sehr stark mitzieht und einen Hunger hat. Und ich glaube, dass das eine Bewegung ist, die Gott auch sehr stark initiiert. Silvia erzählt mir, dass die Gebetszeiten immer mehr belegt werden. Also es wird immer mehr Leute, und das freut mich auch so, hier aus der Gemeinde kommen und erkennen, wie wichtig es ist, zu beten. Die Nächte beginnen sich langsam zu füllen. Und ich glaube, das ist der Anfang. Wenn du Erweckungsgeschichten studierst, dann ist genau das der Anfang gewesen, dass die Gemeinde anfing, eine betende Gemeinde zu werden wieder. Dass die Gemeinde wieder anfing, auf die Knie zu gehen. Und nicht aus Zwang oder aus Religiosität, sondern aus einer inneren Verzweiflung heraus. Und weil wir merken, das ist der einzige Ort, an dem wir den Arm Gottes bewegen können. Wenn ihr wollt, schlagt eure Bibeln auf, holt euren Gelbstift raus und malt ganz fett Markus 6, 47 bis 52 an. Um die vierte Wache der Nacht kam er, Jesus, zu ihnen und wandelte auf dem Meer. Und er wollte an ihnen vorübergehen. Und da sie ihn sahen auf dem Meer wandeln, meinten sie, es wäre ein Gespenst. Und sie schrien, denn sie sahen ihn alle und erschraken. Aber alsbald redete er mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es, fürchtet euch nicht. Und er trat zu ihnen ins Schiff und sie entsetzten und verwunderten sich über die Maßen, denn sie waren nichts verständiger geworden über den Broten und ihr Herz war verhärtet. Das ist ein Teil aus einer größeren Geschichte, die du vielleicht mal zu Hause in Ruhe lesen solltest. Diese Begebenheit zeigt uns einige wichtige Fakten auf, die uns helfen werden, den Zustand unseres Herzens zu verstehen und vor allem zu verstehen, was ist ein verhärtetes Herz. Das Tröstliche an der ganzen Sache, die wir jetzt besprechen werden, ist die Jünger durchliefen dieselbe Phase und kamen ans Ziel, das Evangelium in Macht und Kraft zu verkünden. So, das ist das Tröstliche immer wieder. Auch unsere Niederlagen werden uns am Ende, wenn wir treu sind, zum Sieg bringen. Niederlagen sind niemals dazu da, dass wir uns verdammen müssen. Sondern wir haben einen Weg mehr entdeckt, wie es nicht funktioniert. So muss man Niederlage definieren. Amen. Das Erste, wenn wir diese Begebenheit lesen, was uns auffällt, ist, es gibt eine Notsituation. Die Jünger rudern, der Sturm, der Wind ist ihnen entgegen, sie kommen kaum vom Fleck. Normalerweise, also Geografen gehen davon aus, dass die Strecke, die sie dort zurückgelegt haben, in 2 Stunden mit dem Boot zurückzulegen war. Und sie waren Stunden schon unterwegs und kamen irgendwie nicht vom Fleck. Ein starker Wind war ihnen entgegen. Und das ist das, was Gott uns immer wieder im Leben zumutet. Er bringt dich in Situationen hinein, die deine natürlichen Ressourcen, deine natürlichen Kräfte und deine Möglichkeiten überfordern. Du kommst in Situationen rein und du ruderst und du machst und du kämpfst und du tust und nichts passiert. Du kommst scheinbar nicht vom Fleck. Und es ist interessant, Jesus war derjenige, der sie ans andere Ufer schickte. Manchmal ist es sogar so, Gott gibt dir eine Aufgabe. Jawohl, Gott, das mache ich. Springst rein und dann, jetzt legen wir mal los. Und mit der Zeit kommst du dir vor, wie wenn du in Pudding wartest. Ne? Jeder Schritt ist unendlich schwer. Und Gott arrangiert diese Situation nicht, dass wir sie meistern, sondern dass wir in solchen Situationen lernen, eigentlich in seiner Kraft tätig zu werden. Dass wir in solchen Situationen lernen, ihn und seine Kraft in diese Situation hineinzubringen. Aber das Interessante ist, dass du hier nirgendwo siehst, dass die Jünger überhaupt, die kamen nicht in meinem Ansatz, zumindest lesen wir nichts davon, auf die Idee, Gott in diese Situation hineinzubringen. Im Gegenteil, sie haben, wir geben noch mehr Gas, noch mehr Rudern, Jungs. Ne? Vielleicht hat Petrus noch mal schnell ein paar Maßregel verteilt und jetzt, Jungs, haut rein in die Pullen und nichts ging. Und Gott arrangiert diese Situation, damit wir lernen, seine Kraft da reinzubringen. Das Interessante ist, das bedeutet aber nicht, dass Gott möchte, dass wir nun in eine Klageorgie verfallen, so im Schiff dann anfangen zu heulen. Oh Gott, siehst du nicht, was passiert? Und, Sondern was Gott möchte ist, dass wir selber aufstehen, Autorität nehmen. Und jetzt kommt dieser Vers, den ich weiß angestrichen habe. Lass mal gucken, ob wir den hier nochmal extra haben. Nein. Beam ich mal raus hier. Ist es nicht interessant? Ich habe das noch nie so gesehen. Um die vierte Wache der Nacht kam er Jesus zu ihnen, wandelte auf dem Meer und er wollte an ihnen vorübergehen. Hast du dir mal überlegt? Jesus läuft an den Jüngern vorbei. Er sieht, wie die da rudern wie die Wilden und kaum vom Fleck kommen und er wollte an ihnen vorbeigehen. Also es ist interessant, mir ist es noch nie so aufgefallen, warum wollte er an ihnen vorbeigehen? Ich meine, stell dir das mal vor. Was hätten wir denn gemacht, wenn wir Jesus wären? Och, ihr Armen, mein pastorales Herz. Hallo, hier bin ich, ich rette euch. Jawohl, Jesus, wir haben auf dich gewartet. Jesus, weiß nicht, ob er vielleicht mit seinem Gameboy gespielt hat oder irgendwas. Ne? Er wollte an ihn vorübergehen. Und vielleicht hat er gedacht, Jungs, ich habe jetzt einfach mal Urlaub, also bitte. Nervt mich nicht, heute ist Jim dran, ne? Jetzt müsst ihr ein bisschen mal in der Rudermaschine bleiben. Ich glaube, es gibt nur eine Antwort dafür. Jesus wollte, dass sie das Problem in der Autorität lösen, die er ihnen gegeben hat. Jesus wollte, dass sie das tun, von dem sie eigentlich hoffen würde, dass er es tun würde für sie. Verstehst du? Jesus wollte, dass sie ein Wunder tun. Jesus wollte, dass sie Autorität nehmen über den Wind. Und deswegen wollte er an ihnen vorübergehen. Ich glaube, wir können sogar so weit gehen, dass Jesus erwarten durfte, dass sie eigentlich jetzt schon so fit sein sollten, das tun zu können. Aber die Realität war eine andere. Da wollen wir nochmal ganz kurz sehen, was Jesus den Jüngern gesagt hat und auch uns gesagt hat eigentlich. Das war der Zeitpunkt, die 70 kehrten voller Freude zurück. Herr, wir haben, selbst die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir sie in deinem Namen ansprachen. Und Jesus sagte zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Ja, ich habe euch Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und die ganze Macht des Feindes zunichte zu machen und nichts wird euch schaden. Jesus gab den Jüngern Vollmacht über alle Macht des Feindes, alle, nicht einige. So, und jetzt kommt der unangenehme Part, das gilt auch für dich, wenn du bekennender Christ bist. Er hat auch dir Vollmacht gegeben über alle Macht des Feindes. Und was machst du und ich? Wir sind wie die Wilden am Rudern. Die Realität sieht so aus, wie die Jünger arbeiten wir hart in eigener Kraft und in eigener Vollmacht an Problemen, die eigentlich zu groß für uns sind, anstatt unsere Vollmacht zu gebrauchen. Ich möchte dich fragen, wie viele Situationen hast du schon erlebt oder bist gerade drin, in denen du versuchst, Dinge aus eigener Kraft zu tun, anstatt Gottes Geist hereinzubitten. Oder du weißt gar nicht, wie man den Geist Gottes und die Kraft Gottes hineinbringt in die Situation. Obwohl du vielleicht schon jahrelang in die Gemeinde gehst. Ich möchte sagen, es würde damit beginnen, was ich vorhin gesagt habe, wenigstens zu beten und zu bekennen, Gott, ich brauche dich und ich weiß nicht, wie ich dich in meine Situation reinkriege. Das ist der Anfang. Das ist der Anfang. Und du hast die Vollmacht. Gehen wir nochmal zurück in diesen Vers. Die Jünger sehen Jesus nun, und sie erschrecken. Sie glauben, er wäre ein Gespenst. Warum? Du musst mal die Geschichte durchlesen. Da sind so viele Sachen drin. Und du denkst, oh, das ist aber krass, ne? Warum glauben sie, dass er ein Gespenst ist? Was denkst du? Sag's mal ganz laut. weil er auf dem Wasser geht. Gehen Menschen auf dem Wasser? Nein. Merkt ihr was? Das ist unser Problem. Ich habe euch Macht gegeben über alle Gewalt des Feindes. Das ist das Problem. Wie kann ein Mensch auf dem Wasser gehen? Also logischerweise muss das ein Gespenst sein. Menschen laufen nicht auf dem Wasser. Jesus kommt jetzt auf sie zu und beruhigt sie. Er kommt ins Boot und sie kommen aus dem Staunen gar nicht mehr heraus. Nun hört auch noch der Sturm auf. Und nun kommt der Satz, der uns die nächsten Sonntage beschäftigen würde. Sie entsetzten und verwunderten sich über die Maßen, und jetzt lese genau, denn sie waren um nichts verständiger geworden über den Broten. Und dazu müssen wir den vorherigen Vers gelesen haben. Und ihr Herz war verhärtet. Was geschah, bevor Jesus die Jünger ans andere Seeufer schickte? Was war vorher für ein Wunder geschehen? Wer weiß es? Wer kennt seine Bibel gut? Bitte? Laut. Die Speisung der 5000, sagen sehr viele, richtig. Das Wunder der Brotvermehrung. Sie erleben, wie Jesus nahezu, man schätzt, dass es bestimmt zwischen 12.000 und 15.000 Menschen gewesen sein müssen. Es wurden nur 5.000, die Männer wurden damals nur gezählt. Hi, das waren noch Zeiten. Ne? So, aber da waren ja Frauen dabei, da waren Kinder dabei. So, wahrscheinlich 15.000, 12.000 Menschen werden durch ein Brotwunder ernährt. Sie waren um nichts verständiger geworden. Das Herz der Jünger war verhärtet. Das ist brutal. Sie haben ein gigantisches Wunder erlebt, wenige Stunden vorher. Sie haben gesehen, wozu Jesus imstande ist. Dass die Materie ihm völlig untertan ist. Und sie haben vielleicht ein paar Wochen oder Monate vorher von ihm die Kraft empfangen. Jesus sagt, geht hin, predigt das Evangelium, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus, macht die Kranken gesund. Sie haben selber Wunder erlebt. Und jetzt sehen sie ein Wunder und sie sind entsetzt. Und sie sind deshalb entsetzt, weil sie sagen, das, was ich mit meinen Augen sehe, kann gar nicht sein. Obwohl sie Stunden vorher etwas gesehen haben, was eigentlich auch nicht sein kann. So merkst du etwas, diese Konfusion. Und Jesus beschreibt es mit einem Wort, ihr habt ein verhärtetes Herz. Und ich möchte es unterstreichen, wir hier im Raum haben ein verhärtetes Herz. Ich auch. Sie waren um nichts verständiger geworden über die Brote. Eigentlich hätten sie sagen müssen, nach diesem Brotwunder, wow. So, jetzt sind wir im Boot. Und was hier, lächerlicher Sturm? Im Namen Jesu, weg. Aber das kam überhaupt nicht in ihren Sinn. Das Wunder war vorbei, das Staunen war vorbei und sie sind wieder in ihre alte Haut des Unglaubens geschlüpft, in ihre Boote gestiegen. Sie waren wieder die Fischer, die sie immer waren, und sie kämpften mit ihren begrenzten Mitteln gegen den Sturm, anstatt die Kraft zu gebrauchen. Jesus wollte nämlich deshalb an ihnen vorübergehen, weil er dachte, okay, die Jungs haben gesehen, was man tun kann, wenn man glaubt. Ich hoffe mal, dass sie das jetzt machen. Denn es heißt in dem Vers, Jesus sah, dass sie gegen den Sturm ankämpften, vorne dran. Und das Problem ist, sie haben es nicht begriffen. Und dann sehen sie Jesus und sie erschrecken und halten ihn für ein Gespenst. Weil sie sagen, ja, aber das, was du machst, das kann doch gar kein Mensch machen. Und sie erleben Stunden vorher, wie ein Wunder geschieht. Und hier kommen wir wieder rein. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir glauben alle mit dem Kopf, dass das und das geschehen kann, dass Gott das und das tun kann. Aber wenn es ins Praktische hineinkommt, dann sind wir genauso wie die Jünger. Wir haben ein verhärtetes Herz. Dann kommen die Zweifel hoch, das Wenn und das Aber und das Ja und das Nein. Sie sahen diese gewaltige Kraft Gottes, von der wir nur träumen, und ihre Herzen waren stumpfsinnig und verhärtet. Ihr Herz konnte das Ganze, was sie gesehen haben, nicht fassen. Sie waren im Sturm und erinnerten sich nicht an die Vollmacht, die Jesus ihnen gegeben hatte. Über alle Autorität des Feindes. Ihr Herz war verhärtet, und ein verhärtetes Herz ist unfähig aufzunehmen, was Gott dir anbietet. Ein verhärtetes Herz ist unfähig aufzunehmen, was Gott dir anbietet. Und genau das ist unser Problem heute. Und das Erstaunliche ist, dass dieser Zustand bei den Jüngern nicht nach diesem Ereignis vollkommen geheilt war, sondern dieser Zustand hielt an. Gehen wir einfach 2 Kapitel weiter in Markus 8. Das haben wir noch Markus 6 hier. Könnt ihr nochmal wunderbar sehen. Ein versteinertes Herz. Ihr Herz war verhärtet. Gehen wir aber jetzt mal nach Markus 8. Das sind 2 Kapitel weiter. Neue Geschichte, neuer Anlauf. Wieder fahren sie über den See. Und sie haben vergessen, Brot mitzunehmen. Und Jesus beginnt ein Gleichnis zu erzählen. Er sagt, die Jünger vergaßen, Brote mitzunehmen, nur ein einziges hatten sie im Boot. Als Jesus nun warnend sagte, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes, dachten sie, er sage das, weil sie kein Brot mitgenommen hatten. Müssen wir mal vorstellen, ne? Jesus beginnt über hochgeistliche Dinge zu reden, wieder über Sachen, die passiert sind, und sie hören nur Sauerteig, aha, das hat was mit Brot zu tun. Okay, Mensch, wir haben ja vergessen, Brot mitzunehmen. Du musst dir das mal vorstellen, ne? Ich meine, die Jünger erkannten einfach nur eins, dass sie zu wenig Reiseproviant eingekauft hatten. Ihnen hatte Sira und Steffi gefehlt, ne? So unsere Orga-Talente, gell? Die immer dafür sorgen, dass genügend Brot und Kuchen da ist bei den Konferenzen. Und sie sorgten sich darüber, wie man dieses Problem nun lösen kann. Erstens mal haben sie nicht mal zugehört, dass Jesus sie geistlich belehren wollte über den Sauerteig der Pharisäer. Sie haben nur Stichwort Brot vernommen. Noch nicht mal Brot, sondern Teig. Oh, hm? Und schon waren sie mitten in ihrem klitzekleinen Proviantproblem verstrickt. Das war Weltproblem. Als Jesus das merkte, was sie beschäftigte, sagte er, was macht ihr euch Gedanken darüber, dass ihr kein Brot habt? Und dann zählt er ihnen auf. Er sagt, sind eure Herzen verhärtet? Ihr habt doch Augen, könnt ihr nicht sehen? Ihr habt Ohren, könnt ihr nicht hören? Erinnert euch doch, wie viel Körbe und Brotstücke ihr eingesammelt habt, als ich die 5 Brote für die 5000 austeilte. 12 antworteten sie. Und als ich die 7 Brote für die 4000 austeilte, muss mal gucken, ob ich das nicht als Vers habe, ja, hier. Ne? Wie viel habt ihr aufgesammelt? 7 antworten sie. Da sagte er, begreift ihr es immer noch nicht? Stellt mal vor, das sind vielleicht 2 Wochen später. Sie haben es immer noch nicht gerafft. Wir haben kein Brot dabei. Und sie erleben in kürzester Abstand, wie Jesus Tonnen von Brot vermehrt. Und sie machen sich Sorgen, weil sie nur ein Fladenbrot dabei haben. Und erneut fragt sie Jesus, sind eure Herzen immer noch verhärtet? Sind eure Herzen immer noch verhärtet? Freunde, ein verhärtetes Herz. Ich habe mir immer gedacht, so ein verhärtetes Herz hat damit zu tun, wenn man gegen Gott ist und sich gegen Gott verschließt. Aber mir ist völlig klar, wir haben ein verhärtetes Herz, wo wir stumpfsinnig sind gegen das, was Gott tun kann. Er erinnert sie an das, was sie mit Augen und Ohren vernommen hatten, aber was offensichtlich überhaupt keinen Effekt auf ihr Herz hat. Freunde, da sind wir wieder bei der Quelle unseres Unglaubens. Wir können heute Abend zuhören, wir können es abnicken, wir kaufen uns die CD, wir finden es richtig und super, und unser Herz bleibt völlig unberührt davon. Der Verstand ist voll berührt, aber das Herz. Weißt du, wann sich das zeigt, wenn du in die Situation reinkommst und wie du dann reagierst? Das ist der Punkt. Wir haben ein verhärtetes Herz in uns, das, obwohl es hört und sie doch nichts versteht. Und das ist es, was in Johannes 12, 37 steht. Und obwohl Jesus so viele Wunderzeichen vor den Menschen getan hatte, glaubten sie ihm nicht. Es sollte nämlich so kommen, wie der Prophet Jesaja vorausgesagt hatte. Herr, wer hat unserer Botschaft geglaubt? Wer erkennt, dass Gott hinter diesen mächtigen Taten steht? Sie konnten nicht glauben, weil Jesaja auch Folgendes vorausgesagt hat. Er hat ihre Augen geblendet, ihr Herz hart gemacht. So kommt es, dass ihre Augen nicht sehen und ihr Herz nichts versteht. Und sie sich nicht umkehren, um sich von mir heilen zu lassen. Dieser Vers zeigt die dramatischen Auswirkungen eines verhärteten Herzens. In diesem Fall geht es jetzt um die Verhärtung aus Rebellion gegen Gott. Dieser Vers spricht von den Kindern Israels, die sich in ihrer Gesamtheit gegen die Botschaft Jesu gestellt haben in jener Zeit. Im Fall der Jünger, und das ist wichtig, dass wir es verstehen, war es keine bewusste Rebellion, sondern dort war es Trägheit, Kleingläubigkeit. Und ich wage mal zu behaupten, das ist unser Problem. Niemand von uns rebelliert gegen Gott, aber wir sind träge und wir sind faul. Ich jedenfalls, in vielem. Und wenn ich sage ich, dann kann ich auch die Frechheit mir rausnehmen und sagen, und ihr genauso. Die meisten von euch. Jetzt wäre der Moment, mal richtig Amen zu sagen. Ja, das wäre ehrlich, ne? Jawohl, da ist ein Gläubiger. Okay. Freunde, es fängt damit an, dass wir ein Amen dazu finden, wie unser Herz wirklich aussieht. Und uns nicht verschämt wegducken. Hoffentlich guckt er mich nicht an. Ach, hätte ich mich doch nur heute mal nach hinten gesetzt. Das predige ich zuallererst mir selber. Amen. Okay, wenigstens sagt er da auch nicht Amen. Da ist doch noch immerhin eine gewisse Fairness da. So, wie gesagt, im Falle der Jünger, es ist keine bewusste Rebellion, sondern Trägheit und Kleinglaube. Aber der Effekt ist derselbe. Worte, Taten und Erfahrungen prallen am Herzen ab, dringen nicht ein, bringen keine Frucht. Weil wenn Frucht gekommen wäre, hätte sich das Verhalten der Jünger verändert. Sie hätten dem Sturm geboten, sie hätten vielleicht sogar Jesus zugewinkt und gesagt, hey, macht Spaß da draußen, ne? Oder wie Petrus später mal gesagt, hey, lass uns bitte auch rauskommen, wir wollen auch lieber laufen als hier rudern. Ein weiteres Bild für das verhärtete Herz in uns ist das Gleichnis vom Sämann. Ihr habt das bestimmt schon auch gelesen. Lukas 8, 11 bis 15. Der Same, dort spricht Jesus von einem Sämann, der Same auf den Boden wirft und der Same fällt auf verschiedenartigen Boden. Ein Samenbereich fällt auf den Weg, der andere aufs Steinige, der andere unter das Dornige und der dritte bringt gute Frucht. Und Jesus sagt, dann erklärt das Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes, das, was jetzt auf dem Weg fiel, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel, nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und selig werden. Der aber, der Same, der auf den Fels fiel, das sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an und sie haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, das sind die, die es hören und gehen hin unter dem Sorgen und Reichtum und Wollust dieses Lebens und ersticken es und bringen keine Frucht. Das aber auf das gute Land fällt, sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Es ist nochmal wichtig, bevor ich dieses Gleichnis genauer erkläre, das verhärtete Herz kann den Ungläubigen und nach unbiblisch oder nach biblischen Prinzipien nicht neugeborenen Menschen betreffen. Ja? Menschen, die noch nicht wiedergeboren sind, die sich verhärten gegen Gott, sie hören das Evangelium, sie hören Gottes Botschaft und sie widerstreben dem Werben des Geistes Gottes. Ihr Herz wird oft nur äußerlich berührt. Das sind Leute, die gehen dann eine Weile so mit der Botschaft Gottes und nach einer Weile siehst du sie nicht mehr. Das ist das, was das Gleichnis über die nichtgläubigen Menschen in verschiedenen Facetten sagt. Aber was viel wichtiger ist, dieses Gleichnis kann auch auf uns angewendet werden. Und oft lesen wir dieses Gleichnis und denken, das sind ja die Nichtchristen, geht mich ja nichts an. Es geht uns sehr viel an. Weil das, was hier in diesem Gleichnis passiert, passiert auch in unserem Leben als Wiedergeborene. In diesem Fall betrifft es Teile unseres Herzens. Teile unseres Herzens. Man könnte auch sagen, das sind Gedankenfestungen in uns. Unerneuerte Bereiche unseres Lebens. Darum sagt Paulus, erneuert euren Geist. Darum spricht Paulus davon, dass die Waffen Gottes fähig sind, Festungen niederzureißen. Das sind Denkmuster in uns, falsche Denkmuster. Zum Beispiel das Denkmuster, Gott tut heute keine Wunder mehr. Mit dem Tod der letzten Apostel haben Wunder aufgehört. Das ist eine evangelikale Theologie, die Dispensationstheologie. Das ist ein solches Denkmuster, eine Blockade, die ein verhärtetes Herz im Leben eines wiedergeborenen Christen hervorrufen kann. Dieser Mensch ist ein Kind Gottes, er ist gerettet, er wird einmal bei Jesus sein. Aber in seinem Herzen hier ist ein Bereich verblendet und verhärtet, in den der Same des Wortes Gottes nicht fallen kann, kein Fuß fassen kann, wo nichts passiert, sein unfruchtbares, hartes Land. Und so haben wir verschiedene Bereiche in unserem Herzen verhärtet. Und Gott möchte diese Bereiche weich machen, aufweichen, dass sein Wort es penetrieren kann. Und dass wir imstande sind, die ganze Kraft des Reiches Gottes durch uns freizusetzen. Das Gleichnis möchte ich, wie gesagt, ganz stark auf uns deuten. Fangen wir an. Das auf den Weg fiel, das sind die, die es hören, und danach kommt der Teufel, nimmt das Wort von ihren Herzen, dass sie nicht glauben und selig werden. Was sind das für Christen? Das sind jene Christen, die kommen in ein Event, in einen Gottesdienst, in eine Konferenz oder ein Seminar. Sie sitzen, sie hören zu und sie gehen raus und es ist weg. Kein Effekt. Das sind Christen. Ich rede nicht von Nichtchristen. Sie haben ihren geistlichen Minimalismus, den sie leben. Ihre kleine Box, die sie sich aufgebaut haben, das kleine Stühlchen, auf dem Erlösung steht, auf dem sie sitzen. Ich habe es geschafft. Und der Rest interessiert nicht. Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr gehen sie in Versammlungen, in Seminare und sie gehen genauso unverändert rein, wie sie unverändert rausgehen. Am Ausgang steht schon der Widersacher Gottes und nimmt alles, was sie gehört haben, weg. In ihnen ist keinerlei Fähigkeit ausgeprägt, das Wort Gottes zu halten, es zu bewegen. Sie lassen auch zu, dass es weggenommen wird. Sondern du kannst dich prüfen, ob dein Leben das zum Teil widerspiegelt. Damit fängt Veränderung an. Wir werden in den nächsten Sonntagen über die Heilung sprechen, über diese Dinge. Wir werden da auch tiefer darüber reden, aber damit fängt es an, dass du erkennst, bist du so jemand, der in einen Gottesdienst hineingeht und hinausgeht, und es findet keine Veränderung statt. Am Montag erinnerst du dich vielleicht schon gar nicht mehr daran, was gepredigt wurde. Das ist genau dieses Phänomen. Wie kann Gottes Kraft in dir wachsen? Das auf den Felsen fiel, sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden auf und die haben nicht Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zur Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Dieses Bild verdeutlicht natürlich sehr stark das verhärtete Herz. Aber alle drei Bilder sprechen von unterschiedlichen Stadien des verhärteten Herzens. Aber was hier passiert ist, es findet immerhin eine gewisse intellektuelle Beschäftigung mit dem, was man gehört hat, statt. Man findet es toll. Man redet sogar nach dem Gottesdienst drüber. Man ist begeistert. Man geht vielleicht sogar zu dem Sprecher oder so hin und sagt, wow, das war aber richtig gut, toll, super. Und man bejaht das auch, was man gehört hat. Jawohl, da bin ich voll überzeugt, das war ein gutes Wort. Aber wenn dann die Phase der Erprobung kommt, wo dieses Wort in deinem Leben Realität werden soll, wo du es anwenden könntest, wenn das Gelernte in die Tat umgesetzt werden soll, Das ist das, was es hier heißt. Dann, wenn die Anfechtung kommt, ne? Anfechtung bedeutet die Erprobung, wenn dran gerüttelt wird, dann ist es vorbei. Oh nee, lassen wir es doch. Man hat versäumt, Wurzeln zu treiben, und Wurzeln treibt man damit, dass man das, was man gehört hat, auch erprobt, täglich, im Kleinen. Es in der Praxis umsetzt. Was ist der Grund für so ein Verhalten? Häufig ist es Bequemlichkeit und Selbstzufriedenheit. Man will ja nicht so extrem sein. Und eigentlich möchte ich ein ruhiges und ausgeglichenes Leben auch als Christ führen. Die Kosten, Gottes Kraft real zu erfahren, sind einfach zu hoch. Und solchen Christen reicht es in der Regel, dass man im Gottesdienst sitzt und hoffentlich kommt ein Prediger, der mal so richtig toll von den Erweckungsgebieten kommt und erzählt, wie viel Tote er auferweckt hat, wie viel Kranke er geheilt hat. Und vielleicht bietet er auch Gebet an und ich kann nach vorne gehen und kriege vielleicht auch etwas Salbung ab. Und das war's dann schon. Und es fällt auf den Felsen und es kann keine Wurzel schlagen. Da ist Begeisterung. Super, yippie. Und ich würde mal sagen, das repräsentiert einen großen Teil unserer Gemeinden. Wir kommen gerne auf eine Konferenz. Oh, super, welcher Sprecher kommt denn? Aber was ist, wenn wir es selber umsetzen und anwenden müssen? Was passiert dann? Wenn es an uns nahe herantritt, was passiert dann? Das ist der Punkt. Ein verhärtetes Herz. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin, unter den Sorgen, Reichtum und Wollust dieses Lebens und ersticken und bringen keine Frucht. Auch hier, bei diesen Christen, wird das Wort ebenfalls gesehen, gehört und wir sagen Ja dazu. Hier bin ich. Ich sehe euch alle. Ich habe eine neue Brille bekommen. Jetzt sehe ich auch wieder, was hinten los ist. So, und Christen, Dornenchristen bejahen alles, was sie gehört haben. Aber am Montag beginnt das reale Leben wieder. Dornenchristen leben in zwei Welten. Am Sonntag oder wenn Hauskreis ist oder ein Event ist, dann treten sie in die kirchliche Welt ein. Und da sind sie auch engagiert und sie sind dabei und sie sind auch treu und sie bejahen die Dinge, die sie hören. Aber am Montag, da treten wir in die andere Welt hinein. Und da gelten all diese Dinge dann nicht mehr. Es ist die eigene Welt, die Welt des Berufes, des Alltags, vielleicht die Welt des Funs. Und für andere ist es die Welt der Sorgen. Ach, war das schön, die Predigt. Ach, morgen ist ja wieder Montag, da geht der Scheiß wieder los. Und, oh, so, ich muss ja wieder dann in meinen blöden Beruf und, oh, und da ist mein doofer Vorgesetzter und das. Und das ist wie ausgelöscht. Die Dornen, die Sorgen dieser Welt. Das, was sie im Gottesdienst gelernt haben, hat keine Relevanz für sie. Wie die Jünger. Es ist einfach nicht da. Sie heulen, sie schreien, sie rudern wie die Wilden und sie haben am Sonntag Konzepte gehört, wie was anders gemacht werden könnte. Aber am Montag läuft alles wie gehabt weiter. Dornenchristen. Sie gleichen den Jüngern, die das Brotwunder sahen und eine Stunde später gegen die Wellen ankämpften. Die Herausforderungen und Sorgen dieser Welt sind übermächtiger als das, was sie von Jesus in seiner Kraft wissen. Und andere wiederum haben sich ihr Leben so super eingerichtet, ihre privaten Ressourcen, ihre finanziellen Ressourcen, ihre intellektuellen Ressourcen reichen vollkommen aus, um ein relativ sorgenfreies Leben zu garantieren. warum soll ich mich denn dann auch noch im Alltag mit Gott auseinandersetzen? Das ist das, was Jesus sagt. Reichtum erstickt es. Es ist interessant, beides, Sorgen und Reichtum, beides erstickt das Leben Gottes. So, und deswegen müssen wir aufpassen, wie wir leben. Und das wird uns helfen zu verstehen, was unser Herz verhärten kann, so dass das Reich Gottes nicht durchbrechen kann. Und dann gibt es am Schluss, wir sind auch gleich fertig, das gute Land. Das sind die, die das Wort hören, behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Was diese Leute vor allem auszeichnet, ist das Wort Geduld. Sie wissen, dass Gottes Wort Zeit braucht, Zeit, um zu wirken. Dass einen guten Herzensboden hervorzubringen, Zeit braucht. Wie kriegt man einen total harten Boden weich? Man muss den wässern mit viel Wasser. Es muss lange drauf regnen. Und dann muss der Regen reinsickern. Und irgendwann ist der Boden weich und ist fähig, die Saat aufzunehmen. Und so ist es mit einem guten Herzen. Ein gutes Herz setzt sich lange der Gegenwart Gottes aus, dem Regen des Wortes Gottes aus, dem Regen guter Dinge, die von Gott kommen, aus. Lange, mit Geduld. Und dann tut das Wort Gottes und die Wirkung Gottes eine Wirkung an deinem Herzen. Dein hartes Herz wird weich. Das Dumme ist, das erfordert Zeit. Das ist wirklich Dumme daran. Und Zeit haben wir doch nicht, sind wir doch mal ehrlich. Und Zeit für Gottes Wort und für Beten, für all diesen frommen Kram, den haben wir schon zweimal nicht. Weil wer dreht denn sonst die Welt und bewegt sie? Und es ist die ernsthafte Frage, die wir uns heute Abend stellen müssen. Wie lange sind wir bereit, mit aller Geduld und Entschlossenheit zu suchen, uns vor Gott zu positionieren, dass unser Herz weich wird, dass unser verhärtetes Herz weich wird, dass wir anklopfen, suchen und beten, bis das Tor in die Vollmacht geöffnet wird, was uns Jesus verheißen hat, dass das Reich Gottes endlich in Kraft und nicht nur in Worten aus uns hervorbricht. Es ist ein Prozess, der Zeit braucht und der dich etwas kostet. Punkt. Jesus sprach nicht umsonst im Zusammenhang auf die Frage der Jünger, warum sie den Dämon nicht austreiben konnten, von der Kraft des Betens und Fastens. Beten und Fasten sind keine religiösen Disziplinen, die wir ausführen, um vor Gott besser zu sein. Beten ist Reden mit Gott. Wer betet, zeigt an, dass er nicht mehr weiterkommt. Wer mit Gott redet und betet, zeigt Gott, dass er die Lösung nicht in der Hand hat. Darum geht es beim Beten. Und Fasten bedeutet, dass wir unsere Gefühlswelt unter Kontrolle kriegen. Wir werden in den nächsten zwei, ich weiß nicht, wie lange das Thema anhält, was Gott gibt, aber werden wir auf jeden Fall auch dieses Thema lernen, was ein hartes Herz macht, ist, dass wir nämlich nicht mit den Augen des Geistes schauen, sondern mit den Augen des Fleisches schauen. Und das umzudrehen, sich nicht auf das zu verlassen, was dein Gefühl dir sagt, sondern was der Geist Gottes dir sagt, dafür ist Fasten da. Im Fasten lernst du, deine fleischlichen Gefühle zu beherrschen. Das ist der Punkt. Und du kommst in eine andere Dimension des geistlichen Hörens hinein, weil du lernst, deine Gefühle unter Kontrolle zu bringen. Die meisten Christen leben aus Gefühlen. Und Gefühle kommen aus dem Fleisch und nicht aus dem Geist. Und das Fleisch ist gefallen. Und das Fleisch ist nicht der Kanal, durch den Gott spricht, sondern durch den der Widersacher zu dir spricht. Depression, Ablehnungsängste, Furcht, all diese Dinge kommen aus dem Fleisch. Und wir sind mehr trainiert, auf diese Dinge zu hören, als auf die Dinge, die der Geist Gottes uns sagt, zu hören. Und das erzeugt ein hartes Herz. Wenn wir überwiegend nur mit dem Fleisch hören und sehen, bekommen wir ein hartes Herz. Die Jünger haben mit dem Fleisch gesehen und nicht mit dem Geist. Und deswegen hatten sie ein verhärtetes Herz. Und ich möchte uns nochmal die Frage stellen, wie wollen wir Gott suchen? Was verstehen wir, ihn von ganzem Herzen zu suchen? 3 Tage, 3 Wochen, 3 Monate, 3 Jahre, 30 Jahre. Ich hoffe nicht 30 Jahre. Aber ich möchte für mich sagen, ich möchte es mindestens, habe ich mir schon gesagt, ich möchte 3 Jahre lang hier dranbleiben. Ich möchte dranbleiben, dass wir durchbrechen in das, was Gott versprochen hat. Nicht um Sensationen zu haben, sondern ich möchte das Reich Gottes manifestiert sehen. Ich möchte das sehen, wovon die Bibel redet. Und ich möchte nicht zufrieden sein mit etwas Halben oder 3/4. Weil ich glaube, dass wir einen Auftrag haben. Und ich glaube, dass Jesus sich auch in diesem Land, in dieser Stadt verherrlichen möchte. Und wenn du ein bisschen mit Augen offen, mit den offenen Augen durch die Welt gehst, dann merkst du einfach, wir kommen nicht mehr an die Menschen ran mit noch ein bisschen Fußballübertragung, noch ein bisschen mehr Anspiel oder vielleicht noch ein Kaffeenachmittag. Ja, das kriegen die Leute woanders auch und meistens sogar besser. Aber die Leute haben einen Wahnsinnshunger danach zu erfahren, gibt es Gott wirklich? Und das begeistert mich so, von etlichen von euch diese Zeugnisse zu hören. Auch so, was ich unter der Woche als schon höre, wo ich merke, da bricht was auf in der Gemeinde. Das begeistert mich. Und ich hoffe, dass es keine Eintagsfliege wird, sondern dass wir dranbleiben und dass wir auch nicht zufrieden sind mit ein paar Regentropfen und sagen, ach, schön war es, es funktioniert ja so ein bisschen und dann schalten wir wieder ein paar Gänge zurück und lassen das Auto rollen, sondern dass wir durchbrechen in die großen Dinge. Ich habe mir, muss ich euch einfach noch sagen, ich habe so eine Sehnsucht danach, wo ich sage, Herr, ich möchte wirklich sehen, dass die absolut Blinden blinden, die Verkrüppelten verkrüppelten, Leute, die vielleicht keine Gliedmaßen mehr haben, dass dort etwas passiert. Das, was man als kreatives Wunder bezeichnet, wo es keinen Trick und doppelten Boden mehr gibt, wo es kein Rumgeschummle mehr gibt. So, es könnte ja vielleicht das sein. Ja, aber es könnte ja vielleicht auch das sein. Sondern wo es gibt keinen, wo man sagen muss, das ist unmöglich. Bumm, es ist so. Ja? Und das wird uns erschüttern. Das wird dich in Höhen hineintreiben, auf denen du noch nie gewesen bist. Gleichzeitig wird es Herausforderungen bringen. Es wird Verfolgung auslösen. Das ist der andere Preis, wo ich glaube, es wird Verfolgung auslösen. Denn wir werden als Gemeinde in einen Punkt hineinkommen, wo das Evangelium eine solche Kraft hat, dass ihm nicht mehr widersprochen werden kann. Als Jesus auf dem Höhepunkt seines Dienstes war, brach die Verfolgung immer stärker gegen ihn los, weil das religiöse System mehr und mehr bloßgestellt wurde und erschüttert wurde. Und im Moment wird das religiöse System und der Teufel hier in unserem Land nicht bloßgestellt, auch nicht von uns Gläubigen. Wir sind keine Gefahr. Wir sind es nicht. Wir sind nette Schoßhündchen und Streicheltiere, die sich in ihren kuscheligen Nischen wohlfühlen. Das ist auch okay ein Stück weit. Aber Gott möchte, dass wir der Stein im Schuh des Feindes werden, der ihn anfängt zu drücken. Sondern das geschieht, wenn wir in ein Leben hineinfinden, das Jesus uns versprochen hat, ihr werdet dieselben und größere Dinge tun als ich. Aber die Ernte wird gewaltig sein. Ich glaube, dass Tausende und Abertausende Jesus finden werden, errettet werden, in ein Leben mit Gott hineinfinden, dass großartige Dinge geschehen werden. Und es ist würdig, dafür zu kämpfen. Es ist würdig, dafür voranzugehen. Und das andere, muss ich ehrlich sagen, ich habe keinen Bock drauf. Ich habe keinen Bock, noch 20 Jahre jeden Sonntag nett zu predigen. Und ja, das war schön, Uwe, klasse, toll, super. Das ist alles prima. Ich möchte hier nicht beleidigen werden. Ich hoffe, ihr versteht mein Herz, meine Sehnsucht. Da brennt etwas in mir. Es hat schon immer gebrannt. Aber ich merke, wie das Gott ganz neu anzündet. Ja. Und ich habe so große Hoffnung wie noch nie, dass es kommen wird. Weil da passieren Dinge, die noch nie da waren. Und eine Sache ist, dass Gott offensichtlich eine Gebetsarmee aufstellt. Und dass Menschen anfangen, Gebet zu entdecken. Das ist das, was wenn du Erweckung studierst, was jede Erweckung vorausging. Ein intensives anhaltendes Gebet. Wollen wir beten zusammen? Und Marco, kannst du vielleicht noch... Ei, wo ist er denn? Ah, der Marco, da hinten. Gib uns mal einfach ein bisschen, Marco, gute Musik. Es gibt ja diese Bibelstelle im Alten Testament, wo die Könige, zwei Könige Israels und Judas zum Propheten sagen, prophezeien. Er sagt, nee, es muss erst der Spielmann kommen. Und als der Spielmann dann auf seiner Harfe spielte, dann fing der Prophet an zu prophezeien. Das finde ich eine krasse Bibelstelle, weil sie einfach zeigt, dass Musik, das Prophetische, das Göttliche richtig hervorbringt. Musik ist etwas, das Gott geschaffen hat. Und es ist etwas, das unser Herz weich macht. Kannst du noch? Jesus, wir beten, dass wir dein Wort von heute Abend, auch wenn es nicht vielleicht ein nettes, hübsches, neutrales Wörtchen war, Vater, dass wir es empfangen, umarmen, auch mit seinen Stacheln, mit seinen pieksigen Stellen, dass wir es eng umarmen. Jesus, wir wollen dir heute Abend bekennen, dass wir ein hartes Herz haben. Und ich möchte dich einfach bitten, das ist jetzt nicht zu Showzwecken, aber wenn du sagen kannst, ich habe nach dem, was ich heute gehört habe, ein hartes Herz, dann steh einfach auf. Lass uns das Gott zeigen. Wir schauen nicht rum, wer alles ein hartes Herz hat, führen auch keine Strichlisten darüber. Schließ einfach deine Augen. Jesus, ich möchte einfach bekennen, nicht nur weil ich stehe, sondern ich stehe auch auf und möchte sagen, ich habe ein hartes Herz in mir. Jesus, und wir wollen ein weiches Herz empfangen. Ein Herz, das sich weit, weit öffnet für das, was du tun kannst, über Verstehen und Begreifen hinweg. Jesus, wir identifizieren uns heute Abend mit den Jüngern im Boot. So oft haben wir gehört und gesehen und erlebt, was du getan hast, nur um eine Stunde später genau das Gegenteil zu tun. Vater, und wir beten heute Abend, fange an uns zu arbeiten. Wir halten dir unser Herz hin. Blase darüber. Dem Wind deines Geistes, mit dem warmen Wind deines Geistes, mach unsere Herzen weich und weit, Jesus. Schenk uns die Kraft, dein Wort neu auf unser Herz regnen zu lassen. Es ist dir lange hinhalten, Herr. Schenk uns den Mut, Vater, dein Wort auch in Stunden des Gebetes an uns heranzulassen. In Zeiten, wo wir vor dir stehen und auf dich warten. Jesus, ich bete, dass du uns hilfst, mehr und mehr, da wo dein Wort, ob wir es im Stillen gelesen haben, in einer Predigt gehört haben, dass wir nicht mehr zulassen, dass der Feind kommt und unser Wort stiehlt. Dein Wort umarmen und festhalten, dass wir uns damit beschäftigen und auseinandersetzen, dass wir zulassen, dass es an uns wirkt, Veränderung bringt. Heiliger Geist, sprich in dieser Woche zu uns. Dass du uns spezifisch zeigst, wo unser Herz hart geworden ist dir gegenüber. Wo es nicht fähig ist, deine Wunder zu ergreifen. Wo es nicht fähig ist, zu glauben im Alltag. Mach es weich, Jesus. Schenk uns neue Gelegenheiten, Vater, auch in dieser Woche, wo wir anstatt in eigener Kraft zu rudern, dich hineinnehmen in die Situation. Wo wir anfangen zu gebieten in der Vollmacht, die uns gegeben ist. Wo wir anfangen, dich hineinzurufen in Situationen, wo wir nichts mehr ausrichten können. Jesus, dass wir nicht mehr erschrocken und entsetzt sind, was du Wundersames tust, sondern dass es selbstverständlich für uns ist. Vater, ich bete, dass du diese Gemeinde veränderst, dass sie ein Ort der Kraft wird. Wir ehren und danken dir über alles, was du bereits hier getan hast. Für deine Treue in den letzten 11 Jahren, Vater, wo wir Wunder gesehen haben, Wunder deiner Versorgung, Wunder auch von Heilung, Wunder von Wiederherstellung, Wunder von Befreiung. Jesus, aber ich möchte heute Abend sagen, wir wollen mehr. Wir sind nicht zufrieden mit dem, was wir gesehen haben. Und ich bete, dass du uns in den kommenden Wochen und Monaten Erstlingsgaben schenkst. Gaben der Ermutigung. Zeichen der Ermutigung setzt, Vater. Die uns wie ein Feuer in der Nacht den Weg zeigen, den wir gehen sollen. Vater, ich bete, dass du auf jeden hier im Raum kommst, der ein Wunder braucht in seinem Leben. Vater, dass dein Wunder freisetzt. Dass du beginnst, heute Abend Wunder freizusetzen. Und ich möchte dich ermutigen in diesem Moment, erbitte von Gott ein Wunder in dieser Woche. Als ein Zeichen seiner Liebe. Ein Zeichen der Ermutigung für dich, noch weiter zu gehen. Erbitte keine Wunder, um zufrieden zu sein, sondern als eine Wegmarke, die dich viel, viel weiter hineintreibt in sein Herz. Vater, ich bete, dass du kommst. Tu Wunder und Zeichen. Zeig, dass du der Würdige bist, dem wir vertrauen. Mach uns neu mutig, Vater, dir zu vertrauen. Weiterzugehen als jemals zuvor. Jesus, und wir beten weiter, dass du uns in Situationen hineinbringst, wo wir für Menschen beten können. Vater, wo wir hinaustreten müssen, uns positionieren können. Gib uns den Mut in diesem Moment, Vater, und die Kühnheit. Vater, und wo nichts passiert, lass uns dranbleiben. Lass uns durchbrechen. Du bist treu. Und doch hast du uns gelehrt, alle Zeit zu beten und nicht matt zu werden. Wir wollen dranbleiben, Jesus. Und da, wo wir müde geworden sind, Herr, komm, sende deine Engel, dass wir uns anrühren, dass wir wieder neu aufstehen. Danke, dass es keine Schande ist, müde zu werden. Danke, dass ein Elia hingefallen ist und geschrien hat, Gott, ich bin nicht besser als meine Väter, nimm mein Leben. Und du bist gekommen.